Liebe Gemeinde, wenn man so ein Ziel dann plötzlich wieder vor Augen hat, dann hat das Auswirkungen auf alles. Als nicht klar war, wo ich landen würde, haben wir überlegt, was machen wir mit Möbeln, wo geht's hin, wo stellen wir unter, wie kriegen wir das zusammen. Seit letzten Sonntag ist klar, wo es hingeht. Es ist auch klar, wo ein Teil der Sachen hingeht und plötzlich ist das Ziel wieder klar. Dann kann der Umzug anders geplant werden, dann kann anders gepackt werden, dann können andere Zeiten da sein. Und das ist auch so ein Tenor in unserem Predigttext heute. Wo ist das Ziel? Wo geht's eigentlich hin? Ich bin letzte Tage zu einem Café unterwegs gewesen, das ich eigentlich schon oft besucht habe. Aber ich war spät dran und wollte eine Abkürzung nehmen in einem mir bekannten Viertel in Ottensen. Und plötzlich stand ich da in einer Ecke, wo ich dachte, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Dank moderner Technik hat man ja das Handy in der Tasche und kann dann mal schnell den Routenplaner anschmeißen und sagen, jetzt muss ich hier hin. Und der hat mich dann schnell geführt und ich kam nur unwesentlich zu spät. Aber ich habe mich irgendwie schon verlaufen. Auch wenn ich das Ziel hatte, aber mir war der Weg nicht mehr klar. Es ist ja wichtig, dass wir ankommen und wir sind geeignet, im Auto oder sonst wo das Navi einzuschalten und zu sagen, führe mich von A nach B. Das Ankommen ist das Wichtige. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern wichtig ist, das Ziel zu erreichen. Telos, so heißt es im Griechischen, das ist ein Ziel, das man anpeilt, was in der Zukunft liegt, das man erreichen kann, dass Dinge sich auf dem Weg verändern. Es ist ein angestrebter Zustand, das Ziel, was in Fokus genommen wird. Es steigert auch die Motivation, es zu erreichen oder zu treffen, die Orientierung. Und dieses Ziel bestimmt mein Handeln, mein Tun. Ja, mein Ziel hat Auswirkungen auf alles, was ich gerade tue. Dinge, die ich abgebe, behalte. Das Arbeitslosengeld muss nicht mehr beantragt werden. Es sind Termine zu berücksichtigen. Das Ziel hat Auswirkungen auf meine Planung, mein Handeln, ja, meine Prioritäten und ja, auch in Entscheidungen. Da erklärt sich das Ziel, da erklärt sich der Weg. Manchmal gibt es ja so alternative Routen, etwas länger, etwas kürzer. Aber es bleibt immer wieder die Frage, wie komme ich an das Ziel? Wie erreiche ich das? Mit welchen Ressourcen, mit welchen Kräften, mit welchen Möglichkeiten? Als ich mich letzte Woche auf dem Weg zum Café verlaufen habe, musste ich mal kurz innehalten, mich orientieren, auch neu ausrichten, hören und fragen und sehen, wo geht's denn eigentlich hin? Hören auf das Wort, so ist die Überschrift des Predigttextes heute aus Hebräer 2, 1 bis 4, den ich ausgewählt habe zu diesem Zeugnisgottesdienst. Und dort heißt es in Hebräer 2, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben? Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Hebräerbrief ist ja eher ein Lehrschreiben statt einem Brief und der beginnt mit den Worten, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Die Bibel fängt schon an mit diesem, am Anfang war das Wort. Und Gott redet auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ob durch Wolkensäulen, durch Feuersäulen, brennende Dornbüsche, ja bei Biliam sogar durch den Esel. Gott hat viele Möglichkeiten. Er hat geredet. Nachdem Gott geredet hat, auch durch die Propheten, durch die Menschen, die da waren, war zuletzt Jesus Christus da, der Sohn Gottes. Und Jesus hat sich klar als Thema und Ziel herausgestellt und der Hebräerbrief stellt das gleich an den Anfang. Das Ziel ist klar, Jesus. Mit ihm zu leben, sich an ihm zu orientieren, er ist der Erbe und der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, A und O. Wer den Hebräerbrief liest, ist gut dran, sich in jüdischer Kultur auszukennen. Opferpraxisen am Tempel, Kenntnis SATs, das mussten die ersten Hörer schon kennen. Und manches ist uns vielleicht gar nicht so vertraut, auch mit dem hohen Priester, der da ist. Aber der Hebräerbrief beschreibt immer wieder den Weg des Glaubens und spricht von dem Zeugnis, auch der Wolke der Zeugen, derer, die mit Gott was erlebt haben und Berichte geben von dem, was sie erlebt haben. Aber hier in unserem Predigttext ganz am Anfang erinnert uns der Schreiber daran, Gott selbst hat Zeugnis gegeben. Als Jesus getauft wurde, war eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dass du bist mein lieber Sohn. Gott selbst hat das beurkundet, die Unterschrift drunter gesetzt, Jesus ist Gottes Sohn. Auch in dem Psalm lesen wir Ähnliches, wo es dann schon um den König geht, dem Königspsalm, Psalm 2, der hindeutet auch da schon auf Christus hin. Ja, es gab die vielen Boten und die Engel, die Propheten, die vielen Naturgewalten, Stürme, Stille. Nach jüdischer Überlieferung sind die Gesetzestafel an Mose durch die Engel gegeben worden, um nochmal zu deutlicher herauszustellen, Gott ist so heilig, dass man ihm sich nicht näher kann. Hier in unserem Text heißt es, denn wenn das Wort fest war, das schon durch die Engel gesagt ist, dann sind damit auch die Gesetzestafel, die Tora gemeint, die gegeben wurde. Davon wurde viel berichtet und es war für die Juden klar, sich daran zu halten. Und jetzt in diesem christlichen Kontext zu fragen, was ist denn jetzt gültig? Woran orientieren wir uns? Wie ist es mit der Versöhnung, mit dem Opfer, mit all dem, was wir da gelernt haben? Gottes Ziel mit den Menschen ist nicht die Trennung, sondern die Gemeinschaft und die Beziehung zu dir, zu mir, zu den Menschen hier. Für die Juden hatte der Hohepriester eine ganz wichtige Bedeutung. Im Tempel tat er den Dienst und war sozusagen der Mittler zwischen Gott und Menschen, der Priesterdienste verrichtet hat. Der Hohepriester leitete den Gottesdienst im Tempel von Jerusalem. Als einziger durfte er einmal im Jahr am Versöhnungsfest in das Allerheiligste des Tempels treten. Am Yom Kippur, wurde das Sühneopfer geopfert. Der Sündenbock mit allen Sünden in die Wüste geführt. Aber es war immer auch klar, alle menschlichen Bemühungen würden zwar anerkennen, dass man Schuld, Sünde, Buße braucht und Buße tun kann, aber die Versöhnung selbst können menschliche Leistungen nicht bewirken. Die eigenen Anstrengungen bringen nicht ans Ziel. Ja, auch weder die Gesetze bis ins Detail zu halten, noch die Engel, weder Mose noch irgendein Mensch treten da rein. Nur Jesus allein bringt die Versöhnung. An ihm sehen wir, wie Gott ist. Das führt der Hebräerbrief auf verschiedenste Weise auf. Durch ihn, durch Jesus hat Gott gesprochen. Jesus bringt uns in die Versöhnung. Er ist unser Friede, er ist das Leben. Und da ist die Orientierung, die Motivation und der Fokus für unser Leben. Jesus, sein Leben und Sterben, seine Auferstehung, seine Auferstehungskraft. Das Ankommen ist wichtig. Nicht nur das Losgehen, nicht allein der Weg. Ankommen am Ziel. Wissen, wo ich hin will, auf wen oder was ich mich ausrichte. Und der Hebräertext lädt uns ein, achte auf das Wort. Gesetz und Evangelium ist ja immer die Frage, was mache ich richtig und bin ich noch auf dem richtigen Weg? Schon die 10 Gebote sagen ja, wenn der Herr dein Gott ist und du dieses Bekenntnis hast, der Herr ist mein Gott, dann wirst du diese und jene Dinge nicht tun, dann wird es Auswirkungen in deinem Leben haben. Das Evangelium, du wirst leben, wenn du mit Christus gestorben bist. zu ihm gehörst, glaubst, vertraust, du wirst es in deiner Taufe hier bekennen und ihr habt es bekannt, viele von euch, ich bin mit Christus begraben, ich werde mit ihm auferstehen. Dieses Wissen ist gut, aber dieses Ziel zu wissen, wir werden in der Ewigkeit mit ihm leben, das darf Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt schon haben. Und dieses Wort ist gepredigt durch Gott, er hat es selbst bezeugt. Es ist bekräftigt durch Menschen, die ihn erlebt haben, so wie du ihn erlebt hast, wie ich ihn erlebt habe, wie vielleicht viele von euch noch berichten könnten, was sie mit Jesus in dieser Woche erlebt haben. Ja, und es folgten Zeichen und Wunder. Und es ging nicht darum, an Zeichen und Wunder zu glauben, sondern es waren die Bestätigung. Als ein Johannes der Täufer zweifelnd und fragend im Gefängnis sagt, hat er seine Jünger zu Jesus geschickt und gesagt, bist du der Christus? Und Jesus hat gesagt, Lahme gehen, Taube hören, Arm wird das Evangelium gepredigt. Es passieren diese Dinge als Bestätigung, nicht als einziges Merkmal. Und der Geist wirkt, der Geist ist ausgegossen. Pfingsten haben die Jünger erlebt, aber auch im Römerbrief heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und weil der Geist gewirkt hat, können Menschen wie Claudia und viele andere sagen, ja, da zieht mich was, da öffnet mir Gott die Arme, ich darf ganz sein und zu ihm kommen. Am Anfang war das Wort. So lesen wir es nicht nur am Anfang des Alten Testamentes und der Bibel, sondern auch der Johannesbrief, das Wort wurde Fleisch. Die Psalmen sprechen davon, wenn Gott spricht, so geschieht's. Und Gott hatte gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist Jesus. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er diesen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nach der Kreuzigung waren es die engsten Vertrauten, die hingingen und sehen wollten und eine Begegnung mit Jesus hatten, Augenzeugenberichten, Erfahrungsberichte, die gesagt haben, Jesus lebt, er ist auferstanden, Halleluja, er lebt. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal auf einer Evangelisation in England gesagt und denke, dass an manchen Stellen, die es bis heute auch so ist, wir sind die Bibel, die Menschen lesen. Sie können ja lesen, wir haben Übersetzungen en masse, das Wort ist in vielen Sprachen übersetzt, aber viele lesen und hören von dem, was wir von Jesus weitersagen, was unser Leben widerspricht. Wir sind die Bibel, die Menschen lesen. Und wir haben es erlebt, auch an vielen Stellen in diesem Jahr, wo Leute sich bedankt haben für die Offenheit, wie wir darüber geredet haben, was Gott in unserem Leben getan hat. Als ich jetzt erzählte, dass Schönebeck mich berufen hat, schrieb mir eine Freundin, die keine Ahnung von Gott so richtig hat, manchmal fragend ist, ich schätze deinen lebendigen Glauben. Und sie ist neugierig geworden. Ich glaube, dass Menschen da neugierig werden, wo sie was von unserem Leben erfahren, von unserem Leben mit Jesus. Mein eigener Taufvers steht in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Aber das gilt ja nicht nur mir, das gilt uns allen. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus ist das Leben, Jesus ist unsere Hoffnung. Und das dürfen wir weitergeben. Nicht nur Glaubenssätze, was richtig oder falsch ist, was wir vielleicht erkannt haben oder denken, sondern das, was neugierig macht, sind diese Zeugnisse. Und plötzlich sind Menschen da, die greifbar werden, weitergeben, was wir erfahren wurden, das weiter tradieren. Und dann kommt auch Tradition, nicht im Sinne von Form, sondern im Sinne von die Botschaft weitergeben. Das heißt, die Tradition ist nicht die Weitergabe der Asche, sondern des Feuers. Das brennt, dieser lebendige Gott, von dem wir erzählen und zeugen können. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Zusage Gottes an uns, an dich, an mich. Diese Auferstehungszeugen am Anfang gingen zum Grab, aber erzählen von dem Leben. Unser Hebräertext stellt dann die Frage, wie wollten wir dem entrinnen? Das Gesetz hatte schon Gültigkeit, die Regeln waren schon da, die habt ihr behalten. Gott hat da geredet und vieles bewirkt. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt an dieser Stelle, wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten? Da ist diese Frage im Hintergrund der ersten Leser. Geht es um Tod oder Leben, um Sklaverei oder Freiheit, um Schuld und Vergebung? Wer kann uns eigentlich den Weg frei machen? Wer ist dieser Mann, dieser Mittler, dieser hohe Priester? Und die einzige Antwort, die bleibt Jesus. Jesus bringt das Leben. Und diese Verkündigung hat Auswirkungen, die hat auch Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir uns öffnen und es zulassen und einfach uns sagen, Jesus, wir brauchen dich und nur dich allein. Da passiert Veränderung und geschieht, wenn wir uns neu auf Jesus immer wieder neu ausrichten, wenn wir für ihn leben. Er richtet uns auf, er wertschätzt uns, er gibt Würde. Wir sind beschenkt mit dem Geist Gottes. Nicht auf großer Leistung, eigenem Handeln oder Tun. Da heißt es hier im Hebräer, aufgrund nach seinem Willen, seiner Zuwendung und Liebe, ihr seid beschenkt. Ein Lied heißt, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Die Berufung ist nicht die in den Dienst oder in deinen Lebensalltag, sondern die Berufung ist als erstes in die Gemeinschaft und Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Jetzt, hier und in Ewigkeit. Und diese Perspektive bestimmt über Handeln und Tun. Wie sieht das praktisch aus? Uns ihm auszusetzen, auf ihn zu fokussieren, Zeit zu nehmen für Jesus, mit ihm sein Wort zu lesen, zu beten, Gemeinschaft zu haben. Die ersten Jünger hörten ja nach Pfingsten, nachdem der Geist Gottes da war, nicht auf, miteinander Gemeinschaft zu haben. Psalm 1 sagt, er sinnte Tag und Nacht darüber nach. Im Englischen heißt es da to meditate. Meditieren ist für uns ja manchmal ein schreckliches Wort, aber ich finde es wichtig und gut, weil es heißt immer wieder zu kauen, wie die ersten Zeugen und wie es immer wieder heißt, Hesekiel als Prophet, der aß das Brot, die Offenbarung spricht davon, immer wieder kauen, nachklingen zu lassen. Gestern haben wir hier in der Schreibwerkstatt Schreibübungen gemacht, uns aufgewärmt, mit Worten gespielt, mal den Danke auf verschiedenste Art und Weise geschrieben und das hatte Auswirkungen, auch auf unsere Schrift, auf unsere Gestaltung, auf das, was floss. Und plötzlich waren wir so im Gebet vertieft, kam Wort zusammen. Die ersten Jünger hörten nach Pfingsten nicht auf zu beten, Gemeinschaft zu haben, zu lernen, Abendmahl zu feiern. Und sie erzählten von Jesus weiter, von den Erlebnissen, die sie mit ihm hatten. Die ganze Apostelgeschichte ist voll davon und darüber hinaus. Wie Menschen Jesus erleben, das Wirken des Geistes, das macht neugierig. Davon wollen Menschen mehr wissen. Wie sich Gottes Wort ausbreitet, den Blick auf die Ewigkeit hinrichtet, achtet auf das Wort. Schaut hin, nehmt wahr, lasst es wirken, so wie ein Lehrer beim Zeugnisschreiben hinguckt, was erzähle ich denn über dieses Kind oder diesen Jugendlichen? So können auch wir hinsehen und danach fragen, öffne uns die Augen, dass wir sehen. Zur Wolke der Zeugen gehören, wie es nachher im Hebräer heißt, heißt ja nicht nur von ihm zu erzählen, sondern auch Wegweiser zu sein von Christus hin. Matthäus 5 heißt, so sollt auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und hier ist das Ziel, euren Vater im Himmel preisen. In diese Gemeinschaft gelangen und bekennen Menschen, die von uns hören, sollen ja nicht uns bestaunen, sondern auf Christus hingewiesen werden. Ihn erleben und selbst ein Leben mit ihm wagen. Es weiterzugeben, in dieser Tradition zu stehen und in dieser Tradition stehen wir, Zeugen zu sein. Kommt, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein, kommt, sagt es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Wir sind eingeladen zum Leben in diese offenen Arme und das dürfen wir im Blick behalten. Und ich glaube, dass sich daher unser Leben auch ändert, immer wieder neu und wir hier das Leben leben können. Amen.